Auch von meiner Seite her recht herzlich willkommen zum Microsoft Day 2013. Mein Name ist Christian Grimm. Ich arbeite bei der Firma Compuware in der Funktion als Solution Consultant. Das heißt, ich bin eigentlich mehr für die technischen Aspekte rund um APM zuständig. Ich freue mich sehr, Ihnen heute das Themengebiet effektives Application Performance Monitoring für Cloud-Lösungen näherbringen zu dürfen. Bevor wir tief in die Materie einsteigen, möchte ich gerne mit Ihnen eine Frage klären: Was ist überhaupt APM? Was steckt hinter dem Begriff Application Performance Management? Jetzt, wenn wir das übertragen auf einen Real-World-Use Case, beispielsweise wir gehen zum Doktor, wir fühlen uns nicht wohl, haben eine bestimmte Krankheit, dann findet die Untersuchung primär direkt an unserem Körper statt. Das heißt, der Doktor versucht, in uns hineinzusehen, das Problem zu erkennen und entsprechend beheben zu können. Des Weiteren werden sicher sekundär noch Umgebungsparameter mit berücksichtigt, wie beispielsweise, wie ernähre ich mich, esse ich viel Fleisch, esse ich wenig Fleisch, bin ich eher der aktiv sportliche Typ, vielleicht eher der Passivsportler. Das heißt, all diese Umgebungsparameter könnten auch Rückschlüsse erlauben auf meinen Gesundheitszustand. Die Untersuchung des Problems findet allerdings primär direkt an meinem Körper statt. Wenn wir dieses Muster nun darauf übertragen, wie wir derzeit Application Performance Monitoring oder einen Gesundheitscheck unserer Applikation machen, machen wir das eigentlich genau verkehrt rum. Das heißt, wir nehmen Werte wie CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, Disk-Auslastung und so weiter und versuchen aufgrund von diesen Umgebungsparametern Rückschlüsse zu gewinnen, wie der Gesundheitszustand unserer Applikation eigentlich ist. Dabei wäre es so viel einfacher, direkt in die Applikation zu schauen und so das Problem direkt am Root Cause erkennen zu können. Wenn wir von Application Performance Management sprechen, unterscheiden wir zwischen zwei grundlegenden Varianten. Eine nennt sich Blackbox Monitoring. Bei Blackbox Monitoring ist es so, wir haben die Applikation und messen Requests von außerhalb, die auf unsere Applikation kommen, sehen, dass die Applikation da ist und messen, wie lange die Applikation gebraucht hat, um die Antwort im Endeffekt zurückzuschicken. Es gibt einen neuen Approach. Wir bezeichnen den Whitebox Monitoring. Whitebox Monitoring macht in erster Linie dasselbe wie Blackbox Monitoring, das heißt, die Requests werden erkannt. Es wird geschaut, wie lange braucht die Applikation, die Antwort zurückzuschicken. Aber es gibt einen signifikanten Unterschied. Mit Whitebox Monitoring schauen wir auch tief in die Applikation hinein und sehen so ganz genau, welche Requests, welche Stellen im Code durchlaufen haben, welche externen Ressourcen wurden angesprochen, traten Exceptions auf und können so den Gesundheitszustand von der Applikation von innen heraus mitmessen und beurteilen. Dabei stellt sich vielleicht die Frage, wozu und warum brauchen wir überhaupt Application Performance Management? Ich mache zwei, drei einfache Beispiele. In erster Linie geht es uns sicher darum, wir möchten zufriedene Endanwender haben. Zufriedene Endanwender setzen natürlich verschiedene Kriterien voraus. Ein Kriterium der Endanwender, das wir häufig hören, ist, die Applikation muss permanent verfügbar sein. Ein anderer Aspekt für zufriedene Endanwender ist natürlich auch, dass die Applikation möglichst fehlerfrei betrieben werden kann. Dazu gehört aber auch, dass die Applikation möglichst performant arbeitet, sodass die Endanwender wirklich zufrieden sind. Vielleicht ein einfaches Beispiel: Es bringt uns nicht so viel, wenn die Applikation 99,99% verfügbar ist, dafür aber nur immer Fehler generiert. Das heißt, ein Aspekt ist effektiv, wir möchten zufriedene Anwender haben. Ein weiterer Schritt wäre, wir möchten auch den Endanwendern voraus sein. Das bedeutet, wenn wir einen Fehler haben in unserer Applikation, möchten wir nicht, dass wir erst durch die Endanwender auf das Problem aufmerksam gemacht werden, sondern wir möchten, bevor es einen Endanwender trifft, bereits diese Information haben und im Umkehrschluss natürlich auch die Möglichkeit haben, das Problem schnell, einfach, effektiv beheben und analysieren zu können. Der letzte Punkt, optimale Ressourcenauslastung, spielt speziell für Microsoft Azure eine Rolle. Und zwar, wenn wir eine Applikation in der Cloud betreiben, haben wir andere Grundvoraussetzungen, als wenn wir die Applikation bei uns im Rechenzentrum betreiben würden. Ein einfaches Beispiel: Wenn ich meine Applikation im Rechenzentrum betreibe, habe ich mir ursprünglich mal die Hardware angeschafft und dann die entsprechenden Ressourcen dieser Hardware ausgelastet. In der Cloud funktioniert es genau andersrum. Das heißt, wir haben im Prinzip Zero Anschaffungskosten, bezahlen aber dafür in der Cloud die jeweiligen Ressourcen, die wir im Endeffekt tatsächlich belegen werden. Das heißt, speziell in der Cloud ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen möglichst effizient umgehen können. Hat auch einen direkten Impact auf die daraus entstehenden Kosten unserer Applikation in der Cloud. Wenn wir das Thema Application Performance Management nochmals von weitem betrachten, dann ist es kein reines Themengebiet für Production. Wird häufig auch missverstanden. Ich mache hier vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Angenommen, Frau Meier hat ein Problem mit der Applikation. Das heißt, Frau Meier, die Endanwenderin, versucht einen Login zu machen. Login klappt nicht. Sie wartet einige Sekunden, kriegt nachher einen Fehler angezeigt. Dann würde sie in diesem Fall vielleicht den Businessverantwortlichen der Applikation informieren. Und was dann geschieht, ist das, was wir hier auf dem Bild sehen, das sind die klassischen War Rooms. Das bedeutet, die zur Verfügung stehenden Informationen werden in die Mitte gelegt und von verschiedenen Parteien versucht zu analysieren, zu verstehen, um das Problem nach Möglichkeit lösen zu können. Jetzt ich als ehemaliger Developer würde mit diesen Informationen, also dass Frau Meier gesagt hat, der Login hat nicht geklappt, nicht so viel anfangen können. Als ehemaliger Developer würde ich dazu vielleicht sagen, ich weiß es nicht und auf meiner Maschine läuft's. Die Architekten sehen das vielleicht ein bisschen anders. Aus Architektursicht könnte man sich schon überlegen, gibt es vielleicht ein Architekturproblem drin mit externen Ressourcen. Aber aufgrund der zur Verfügung liegenden Informationen ist derzeit einfach nicht abschätzbar. Im Testumfeld würde sich vielleicht wieder ein anderes Bild ergeben. Das heißt, die Personen würden Informationen anschauen, erkennen, den Fall haben wir so bis jetzt noch nicht in unseren Testskripts mit drin, können wir in Zukunft mit aufnehmen. Aber um das aktuelle produktive Problem von Frau Meier zu lösen, kann die Testabteilung in diesem Moment nicht viel beisteuern. Aus Sicht Production würde sich wieder ein anderes Bild ergeben. Aus Production-Monitoring-Sicht hätte man vielleicht gesagt, die Applikation ist verfügbar, sie performt vielleicht nicht in allen Ecken gut, aber die Infrastrukturwerte wie CPU, Memory, Disk-Auslastung sagen alles im grünen Bereich. Das heißt, es liegt in dem Sinne kein Fehler vor. Das nützt in diesem Moment dem Business-Verantwortlichen recht wenig. Und auch Frau Meier ist natürlich noch nicht glücklich, solange das Problem in dem Sinne nicht behoben ist. Wäre es also nicht viel besser, wenn wir mit einer Application Performance Management Lösung viel bessere Facts auf diesen Tisch legen könnten, wie beispielsweise, okay, es gab einen Login von Frau Meier um 15.25 Uhr, sie hat 15 Sekunden im Browser verloren durch JavaScript Execution Time, 2 Sekunden auf dem Netzwerk durch Transfer und effektiv vielleicht noch 20 Sekunden im Data Center, weil die Applikation so lange gebraucht hat, um die Antwort zurückzuliefern. Und wenn wir diese Aussage haben, auch mit dem Datacenter, und für die Transaktion in die Tiefe hineinblicken könnten, welche Methodencalls hat die Transaktion gemacht, welche externen Ressourcen aufgerufen, sind vielleicht Exceptions vorgekommen, hätten wir all diese Informationen und würden sie im War Room auf den Tisch legen, könnten wir vermutlich viel, viel einfacher und effizienter Probleme angehen und so vielleicht sogar War Rooms in Zukunft vermeiden. Ich hoffe, das Beispiel hat Ihnen gut gezeigt, dass Application Performance Management nicht einfach nur für Production Monitoring ist, sondern es trifft eigentlich alle Stages vom Lifecycle. Daraus ergibt sich vielleicht die Frage, APM in der Cloud. Ist es für uns überhaupt noch wichtig, Application Performance Management zu betreiben, wenn wir anyway viele Ressourcen in die Cloud ausgelagert haben, beziehungsweise auch viel Verantwortung abgegeben haben? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich ein kleines Beispiel machen. Und zwar angenommen, unsere Applikation wird normal in unserem eigenen Datacenter betrieben, wie hier dargestellt. Der komplette Application Stack läuft im Prinzip bei Ihnen in-house. Das heißt, Sie haben komplett die Verantwortung darüber, auch die volle Kontrolle darüber. Das heißt, es macht hier natürlich besonders viel Sinn, effektiv Monitoring zu betreiben, weil Sie können ja auch an jeder beliebigen Stelle Probleme entsprechend lösen und beheben. Jetzt in der Cloud verändert sich das Bild ein bisschen. Und zwar in die Richtung, je nachdem, ob wir Infrastructure as a Service oder Platform as a Service verwenden, geben wir stufenweise Verantwortung über bestimmte Infrastrukturkomponenten ab. Trotzdem behalten wir nach wie vor die Kompetenz über die Sachen, welche zum eigentlichen Kern unserer Anwendung gehören. Das heißt, die Anwendung selber kontrollieren wir nach wie vor. Wir geben eigentlich nur Verantwortung für Komponenten ab, welche für uns in Vergangenheit sowieso nur Mittel zum Zweck waren. Soweit die Idealvorstellung von der Cloud. Eigentlich eine recht tolle Sache. Jetzt, das hat natürlich einen kleinen Nebeneffekt. Wenn wir Kompetenzen abgeben über bestimmte Bereiche dieses Stacks, dann verlieren wir auch zu einem gewissen Maß die Kontrolle darüber. Klar, wir behalten nach wie vor die Kontrolle über unsere eigenen Teile, die Applikationen und Daten, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr sinnvoll, Application Performance Management zu betreiben. Ich möchte an dieser Stelle nur zwei gute Gründe nennen. Einer ist sicherlich SLA Monitoring. Im Endeffekt geht es darum, dass wir mit Application Performance Management überwachen und schauen, kriegen wir überhaupt die Ressourcen aus der Cloud, für welche wir im Endeffekt auch bezahlt haben. Der zweite Grund ist eigentlich fast noch besser, und zwar, es ist nach wie vor so, dass diese Ressourcen, die zwar nicht mehr unter Ihrer Hoheit betrieben werden, sondern in der Cloud laufen, einen massiven Impact auf die Performance Ihrer Applikation haben und somit natürlich auch direkten Impact auf die Performance der Endanwender. Ich hoffe, das Beispiel hat sehr gut veranschaulicht, dass es nach wie vor elementar ist, auch in der Cloud Application Performance Management zu betreiben. Die nächste Frage ist, wozu brauchen wir UEM? Falls Sie die Fachzeitschriften gelesen haben, häufig werden andere Begriffe verwendet wie EUI oder EUM. Bei uns von Compuware heißt die Geschichte UEM. Hinter dem Begriff verbirgt sich User Experience Management. Jetzt, was verstehen wir genau unter User Experience Management? Hier ein Beispiel für die traditionelle Sichtweise, Application Performance Management. Das heißt, wir monitoren unsere Applikation. Wir messen, wie bei diesem Blackbox- und Whitebox-Monitoring, die Requests auf unsere Applikation, wie lange die Applikation gebraucht hat, die Requests zu verarbeiten, schauen auch in die Tiefe. Jetzt, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wäre es nicht viel, viel besser, wenn wir die Messung vorverlegen würden zum effektiven Endanwender? Das ist genau das, was wir mit User Experience Management machen. Wir messen mit UEM auch den Browser-Client oder die Mobile-Application und so weiter von den Anwendern. Das heißt, wir haben daraus mindestens zwei signifikante Vorteile. Nummer eins ist, dass wir natürlich so sehr genau sehen, woher unsere User kommen und welche Klicks bzw. welche Funktionen sie in der Anwendung effektiv brauchen. Der zweite Use Case ist natürlich, dass wir so eine transparente End-to-End-Ansicht unserer Performance haben. Falls sich Frau Meier beispielsweise beschweren würde, dass der Login langsam wäre, hätten wir natürlich jetzt die Aussage, wie viel Zeit verlieren wir im Browser, wie viel Inter-Tier-Communication-Time, also wie viel Zeit verlieren wir auf dem Netzwerk zwischen Browser und Application-Server. Und mit traditionellem APM decken wir dann wiederum die Frage ab, was passiert im Datacenter selbst. Ich hoffe, das Beispiel zeigt ganz gut, dass UEM im Prinzip der verlängerte Arm von APM ist und beides in Kombination eine komplette transparente End-to-End-Analyse ermöglicht. Das führt uns vielleicht auch schon zur nächsten Frage, da wir jetzt angeschaut haben, was ist UEM, was ist APM, was erwarten wir überhaupt von Application Performance Management? Im Prinzip sind das genau die Punkte, warum wir eigentlich APM betreiben möchten. Wir möchten zufriedene Endanwender. Wir möchten mit Application Performance Management den Usern voraus sein, Probleme frühzeitig erkennen, Probleme auch frühzeitig beheben können und natürlich eine möglichst optimale Ressourcenauslastung, insbesondere bei Cloud-Applikationen, hinkriegen können. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Hier geht es um die End-to-End-Transparenz für ein globales Deployment. Also angenommen, wir hätten eine Anwendung global ausgerollt. In diesem Fall wird sie betrieben über 5 Windows Azure Instanzen, zwei davon in den USA, zwei davon in Europa, eine in Asien. Jetzt hätten wir natürlich ganz viele User, die mit dieser Windows Azure Applikation arbeiten würden und möchten jetzt gerne Monitoring machen. Der klassische Approach wäre, wir haben unsere Network Appliances, diese Monitoring Devices, und möchten die in unsere Applikation bzw. nahe an unserer Applikation einsetzen, um so End-to-End-Messungen machen zu können. Was nicht funktionieren wird, ist, dass wir diese Appliances mitnehmen und beispielsweise zu Microsoft gehen würden und fragen, ja, liebe Microsoft, können wir diese Network Appliance bei euch ins Rechenzentrum hängen, weil wir würden gerne End-User Experience Management betreiben. Das wird mit Cloud leider nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen hier eine Lösung, die die Applikation von innen nach außen misst, von innen heraus, wie in diesem Whitebox-Monitoring. Wir von Compuware mit dem Produkt Dynatrace machen das auf zwei verschiedene Arten, beziehungsweise die ergänzenden Varianten. Einerseits verwenden wir UEM, User Experience Management, um so den Browser der Endanwender messen zu können. Auf der anderen Seite machen wir traditionelles Application Performance Monitoring bzw. Management und haben so auch die Daten aus der Serverseite. Mit UEM und traditionellem APM haben wir so auch in der Cloud-Lösung eine transparente End-to-End-Visibility. Hätten wir nun beispielsweise Dashboards definiert, die uns den Zustand dieser einzelnen Komponenten visualisiert, könnten wir beispielsweise die Aussage machen, alles momentan im grünen Bereich, also alle unsere Cloud-Instanzen liefern gute Antwortzeiten, auch die Ressourcenauslastung ist soweit im grünen Bereich. Jetzt könnten wir den Fall haben, dass plötzlich beispielsweise im asiatischen Raum wir mit wesentlich mehr Usern zu rechnen hätten. Könnte beispielsweise ein Black Friday sein, wo massiver Ansturm oder unsere Anwendung ist mehr gefragt als sonst. Daraus würde sich vielleicht die Problematik ergeben, dass die Antwortzeiten entsprechend abnehmen, die Ressourcenauslastung zunimmt, so dass die User vielleicht nicht mehr ganz zufrieden sind. Jetzt würden wir diese End-to-End-Messung machen mit UEM und APM, wüssten wir zwei Sachen schon von Anfang an. Wir wissen, welche Instanzen in der Cloud sind betroffen und wir wissen auch, woher kommen die Benutzer. In diesem Fall ist das ganz einfach. Wir haben massiv mehr User aus dem asiatischen Raum, die greifen auf unseren Windows Azure Worker Role Instanz in der Cloud auch zu. Das heißt, das Problem könnte recht einfach behoben werden. Wir würden durch Skalierung eine weitere Instanz dazu schalten und könnten so auch die Mehrlast durch die mehreren Anwender wieder kompensieren. Das als einfaches Beispiel, wie mit End-to-End-Monitoring geografisch verteilte Probleme recht gut und einfach gelöst werden können. Ich gehe an dieser Stelle noch einen Schritt weiter. Und zwar gehen wir weg von Performance-Analyse und suchen mal Fehler. Es gibt ja auch viele User, die sich vielleicht darüber beschweren, die Anwendung läuft zwar, aber ich kann mich nicht einloggen, weil ich einen Fehler auf dem Screen im Endeffekt habe. Wäre es jetzt nicht optimal, wenn uns die Application Performance Management Lösung erlauben würde, genau nach diesem User, genau nach Frau Meier zu suchen, zu sehen, was Frau Meier gemacht hat, welche einzelnen Klicks im Webbrowser, mit welcher Performance und im Idealfall natürlich sofort auch den Fehler zu sehen, welchen Frau Meier auch auf dem Screen zu sehen bekommen hätte. Jetzt wir von CompuWare mit dem Produkt Dynatrace machen genau das. Der Screen ist etwas klein, ich möchte nur ganz kurz auf die Punkte eingehen. Im oberen linken Bereich sehen wir, es gibt die Möglichkeit zu suchen. Wir können genau nach Frau Meier suchen, sehen im mittleren Bereich, was Frau Meier alles geklickt hat, mit welcher Performance und im unteren Bereich gut zu sehen, da ist tatsächlich auch eine Exception im Browser aufgetreten. Jetzt Fehler, die auftreten und zum Client durchschlagen, können die Ursache natürlich auch auf der Serverseite haben. Ich möchte das Beispiel hier gerne mal zeigen. Ich nehme denselben Screen. Hier fokussieren wir uns allerdings auf den serverseitigen Teil dieser Transaktion. Hier gut zu sehen, das ist ein Request, aber mit allen durchlaufenden Codestellen für diesen einen Request. Gut zu sehen im unteren Bereich, es ist tatsächlich eine Exception aufgetreten, also eine serverseitige Exception, die in diesem Fall dazu geführt hat, dass auch clientseitig bei Frau Meier im Endeffekt eine Exception angezeigt wurde. Ich hoffe, das Beispiel zeigt gut, wie einfach und effizient mit APM auch Fehler gesucht und gefunden werden können. Wir können das Beispiel aber auch sehr gut umdrehen. Wenn wir nicht Frau Meier ins Zentrum stellen, sondern den eigentlichen Fehler. Beispielsweise, wir nehmen wieder denselben Screenshot und selektieren im oberen Bereich des Fensters einen speziellen Fehler. Wir machen dann einen sogenannten Drilldown. Diesmal nicht in die Tiefe, sondern wir möchten wissen, welcher User oder welche Usergruppe ist von diesem einen Fehler betroffen. Das gibt uns dann sofort die Aussage, ist es ein Problem, mit dem welchem nur gerade ein User kämpft, oder ist es tatsächlich ein globales, flächendeckendes Problem, das wir eigentlich sofort adressieren und beheben müssten. Wenn wir von APM sprechen, sprechen wir auch oft von SLAs. Jetzt ein Beispiel für SLAs, das wir häufig sehen, ist, es wird beispielsweise eine Transaktion genommen, geprüft, kann die Transaktion über die Zeit hinweg ausgeführt werden, wie in diesem Fall die Login-Transaktion. An der blauen Linie gut zu sehen, die Transaktion kann tatsächlich ausgeführt werden. Das heißt, wir könnten eigentlich die Aussage zulassen, die Anwendung ist verfügbar. Jetzt, das ist leider nur die halbe Wahrheit. Wenn wir nun auch noch die Antwortzeiten dazu nehmen für genau diese eine Login-Transaktion, sehen wir im unteren Bereich bei der Grafik die durchschnittlichen Antwortzeiten für diese Transaktion über die Zeit hinweg. Jetzt auch ein weit verbreiteter Gedanke ist, dass hier die durchschnittlichen Ausführungszeiten verwendet werden sollen. Wir vom Entschuldigung. Wir von CompuAware mit Dynatrace sind ja jedoch mehr der Meinung, dass nicht nur durchschnittliche Antwortzeiten analysiert werden sollen, sondern auch maximale Antwortzeiten und beispielsweise Percentiles. In diesem Fall nehme ich die maximalen Antwortzeiten mit dazu. Und wir sehen, im Verhältnis zu den durchschnittlichen Antwortzeiten gab es massive Differenzen. Die massiven Differenzen haben tatsächlich Endanwender getroffen. Das heißt, obwohl die durchschnittliche Ausführungszeit eigentlich in Ordnung war, hatten wir sehr, sehr wohl viele Benutzer, die in diesem Fall mit 60 Sekunden Antwortzeit zu tun hatten. Man sieht es auch recht gut an der Grafik. Es findet hier ein Capping statt bei 60 Sekunden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Benutzer auch ein Timeout reingelaufen sind, somit also die Transaktion nicht funktioniert hatte. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns vielleicht überlegen sollten, von den traditionellen SLAs wie 99,99% Verfügbarkeit vielleicht mehr in Richtung End-User-nähere Metriken SLAs zu verlagern, wie beispielsweise 95% meiner Transaktionen sollten eigentlich schneller sein oder müssen schneller sein als 200 Millisekunden. Das wäre eigentlich eine viel, viel treffendere SLA für diesen Fall. Im Folgenden habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet, eine kleine Demo-Applikation, mit welcher wir verschiedene Storage-Typen von Windows Azure gemessen haben. Bevor wir auf die Messungen zu sprechen kommen, möchte ich gerne nochmal die Storage-Typen von Windows Azure durchgehen. Und zwar, einerseits haben wir zur Verfügung Windows Azure Tables. Tables in Azure sind nicht relationale, aber trotzdem strukturierte Storage-Typen, um Daten in der Cloud zu persistieren. Falls Sie Fachzeitschriften lesen, häufig wird bei diesem Typ auch von NoSQL gesprochen. Der nächste Typ, Microsoft Azure Blobs, wird häufig zur Persistierung großer Dateimengen in der Cloud verwendet. Praktische Beispiele hierfür könnten sein Videodateien, Audiodateien, File-Upload, File-Download und so weiter. Diese Dateien verwenden oft den Storage-Typ Blob in Windows Azure. Der nächste Typ, Queues, wird häufig für Interprozesskommunikation verwendet. Das heißt, wir hätten eine Cloud-Anwendung an einem Punkt, zweite Instanz vielleicht irgendwo anders, und jetzt möchte Applikation A mit Applikation B sprechen. Das heißt, Applikation A könnte in die Queue hineinschreiben, Applikation B könnte aus der Queue wieder hinauslesen und so im Prinzip den Job im Endeffekt verarbeiten. Der letzte Punkt, Windows Azure SQL Database, kennen Sie vermutlich schon bestens, das ist die klassisch relationale Datenbank, die in diesem Fall jedoch in der Cloud direkt betrieben wird. Jetzt, was wir gemacht haben, wir haben drei verschiedene Storage Accounts angelegt, weltweit verteilt. Ein Storage Account beispielsweise in Asien, einen in Europa und dann noch einen in den USA. Was Sie hier auf der Grafik sehen, sind allerdings nicht drei Storage Accounts, sondern fünf. Jetzt, was wir gemacht haben, ist, wir haben für Asien und USA jeweils zwei Accounts angelegt. Einmal mit Georeplikation und einmal ohne Georeplikation. Falls Sie noch nicht 100% vertraut sind mit dem Thema Georeplikation, das bedeutet, dass wenn die Option aktiv ist, werden die Daten, die für diesen Storage Account gespeichert werden, gespiegelt auf zwei weitere physische Locations. Was wir mit unserer Messung versucht haben herauszufinden, ist, ob es aus Sicht der Applikation performancemäßig einen Unterschied macht, ob Georeplikation ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn wir einen Blick auf unsere Testapplikation werfen, sehen wir recht gut, was wir eigentlich gemacht haben. In der Mitte fünf Cloud-Instanzen, also fünf Azure Worker Roles, welche mit jeweils einem dieser Storage Accounts konfiguriert wurden. Das heißt, gemessen wurde immer aus Europa heraus, aber jeweils ein Storage Account für Asien, für USA und auch für Europa. Und jeweils auch die verschiedenen Storage-Typen. Das Bild, das hier gerade dargestellt wird, kommt auch direkt aus unserem Produkt CompuAware Dynatrace und zeigt den sogenannten Transaction Flow. Das heißt, wir sehen auf den ersten Blick, wird die Last für die Applikation gut verteilt, welche Worker Roles sind aktiv und natürlich, was uns hier besonders wichtig ist, auf welche Ressourcen wird wie oft zugegriffen. Ich komme an dieser Stelle direkt zur ersten Auswertung. Und zwar hier vertikal dargestellt jeweils Blob Storage, Queue Storage und Table Storage. fokussieren wir uns in erster Linie nur auf den Blob Storage. Da sehen wir die grüne Linie am unteren Bereich. Das bedeutet, wir haben aus Europa heraus gemessen einen Storage Account, der sich auch in Europa befindet. Hier gut zu sehen, sehr schnelle Antwortzeiten, praktisch keine Latenzzeiten und auch durchgehend ein stabiles Bild. Wenn wir das nun vergleichen mit den Antwortzeiten für USA und Asien, sehen wir, dass je weiter wir uns im Prinzip wegbewegen, jetzt speziell vom Data Center Europa, desto abhängiger werden auch die Antwortzeiten davon, geografisch definiert. In der Mitte sehen Sie vielleicht diese eine blaue Linie mit dem violetten Spike. Die blaue Linie ist einmal der Account ohne Georeplication und die violette Linie einmal mit Georeplication. Gut zu sehen ist, dass die eigentlich deckungsgleich sind, bis auf einen kleinen Spike. Das heißt, in diesem Fall scheint es so zu sein, dass Microsoft einen sehr, sehr guten Job macht, was die Georeplication anbelangt. Denn aus Sicht der Applikation ergibt sich daraus im Prinzip überhaupt keinen Impact. Wenn wir unsere Augen auf den letzten Storage-Typ, den Table Storage, richten, sehen wir im Prinzip ein ähnliches Bild. Die Antwortzeiten sind hier natürlich ein bisschen unterschiedlich, bedingt natürlich auch dadurch, dass es ein anderer Storage-Typ ist. In der Mitte, beim Q-Storage, ergibt sich aber ein komplett anderes Bild. Bis auf den grünen Ausreißer sind im Prinzip die Antwortzeiten konstant. Die Skala hier ist im niedrigen einstelligen Millisekundenbereich. Das heißt, für unsere Anwendung, wenn wir den Q-Storage verwenden, spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir auf Asien, Amerika oder Europa zugreifen. Die Antwortzeiten sind gleichbleibend immer sehr gut und sehr schnell. Auch eine wichtige Erkenntnis, die wir aus unserem Test gewonnen haben. Wir haben diese drei Storage-Typen im Prinzip dann auch noch einem Langzeittest unterzogen. Und festgestellt, dass wenn wir 10 Requests pro Minute draufgeben und das mal über die Zeit hinweg monitoren, Q-Storage und Table-Storage bewegen sich in etwa identisch bzw. sind recht stabil. In der oberen rechten Ecke beim Blob-Storage sehen wir diese kleinen vertikalen roten Markierungen. Hier hat das automatische Baselining von unserem Produkt von Dynatrace festgestellt, dass es ab und zu kleinen Abweichungen kommt. In diesem Fall war es so, dass wir davon ausgehen, dass vielleicht irgendwelche Cleanup-Jobs in den Microsoft Data Center liefen, die zu diesen minimalen Schwankungen geführt haben. Jetzt, warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Auf diese Schwankungen haben Sie sowieso keinen Einfluss. Das geschieht alles im Data Center von Microsoft. Aber Sie sollten auf jeden Fall darüber Bescheid wissen, dass es diese Performance-Schwankungen vielleicht geben könnte, weil diese im Umkehrschluss wiederum direkten Impact auf die von Ihnen betriebene Applikation in der Cloud hat. Von einer APM-Lösung erwarten wir allerdings auch, dass wir mehr in die Tiefe schauen können. In diesem Beispiel habe ich aufgezeigt, im oberen Bereich sehen wir beispielsweise vertikal aufgelistet alle Transaktionen und im unteren Bereich für die jeweils selektierte Transaktion die durchlaufenden Codestellen. Das heißt, wir sehen hier sehr genau, welche Klassen von welchen Methoden werden verwendet, wo gibt es vielleicht Exceptions, wo wird auf Cloud Storage zugegriffen und so weiter. Jetzt, wir sind noch einen Schritt weitergegangen und dachten, wenn wir ja schon diese Informationen haben, wäre es vielleicht noch fast besser, wenn wir dann, wenn wir ein Problem isoliert haben, direkt von diesem Methoden-Call einen Drill-Down ins Visual Studio machen könnten, sodass das Problem direkt behoben werden kann. Bis jetzt haben wir die Ressourcenverbräuche aus Sicht der Applikation immer nur global betrachtet. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von einem unserer Kunden, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Time Cockpit, von den Software Architects, welche auch mit uns am Stand vertreten sind. Hier wurde versucht aufzuzeigen, welche Endanwender verbrauchen welche Ressourcen der Applikation in der Cloud. Sie können sich vorstellen, dass diese Anwendung wird als SaaS in der Cloud betrieben und die User dürfen oder können die Applikation for free verwenden, bis zu einem gewissen Maß. Es gibt eine Fair-Use-Klausel, wird dieses Ressourcenmaß überschritten, sollte der Anwender zu einem kommerziellen Vertrag bewegt werden. Was hier gemacht wurde mit APM, es wurde versucht herauszufinden, welche User konsumieren tatsächlich welche Ressourcen, beispielsweise im Storage-Bereich auf der linken Seite, auf der rechten Seite auch, welche User verbrauchen wie viele CPU-Ressourcen. Um so Aufschlüsse darüber zu gewinnen, welche Benutzer sind innerhalb dieser Fair-Use-Klausel und welche User sollten vielleicht eher zum kommerziellen Teil gebracht werden. Ein weiteres wichtiges Thema, das uns gerade in der jetzigen Zeit vermutlich sehr stark beschäftigt ist, wir haben eine Applikation, diese läuft in unserem eigenen Datacenter und wir möchten sie vielleicht migrieren in die Cloud. Wäre es jetzt nicht optimal, wenn wir sowohl für die Messung in unserem eigenen Datacenter als auch beim Betrieb in der Cloud dasselbe Werkzeug zum Messen der Performance und der Ressourcen verwenden könnten? Wenn wir das so machen würden, hätten wir auch direkte Aufschlüsse darüber, welche Teile unserer Applikation performen vielleicht im Datacenter besser, welche Teile der Applikation funktionieren vielleicht in der Cloud ein bisschen besser. Unterm Strich geht es darum, herauszufinden, müssen wir die Architektur unserer Applikation vielleicht ein bisschen überarbeiten oder überdenken, um sie zielgerichtet für die Cloud optimieren zu können. Wenn wir hier einen Schritt weiter gehen würden und sagen, wir haben die Applikation bereits in der Cloud, stehen wir vor einem neuen Problem. Das heißt, wir haben laufend neue Releases, die wir einspielen, Software-Version 1.0, 2.0, 3.0. Idealerweise würden wir auch hier zwischen Staging-System und Production-System dasselbe APM-Werkzeug verwenden, um so von Release zu Release beurteilen zu können, welche Teile der Applikation haben sich von Release zu Release verbessert oder vielleicht auch verschlechtert. Hier vielleicht ein Fall, der extrem in die Tiefe geht. Angenommen, wir würden das sogar auf Transaktionsebene mit APM betreiben, könnten wir auch Rückschlüsse darauf ziehen, welche Transaktionen an welchen Stellen sich verbessert oder verschlechtert haben. Beispiel hier, wir haben die Buchungstransaktion Version 1.0 auf der linken Seite, Buchungstransaktion Version 1.1 auf der rechten Seite. Wäre es jetzt nicht ideal, wenn uns die APM-Lösung direkt sagen würde, an welchen Stellen sich die Transaktion verbessert oder verschlechtert hat. In diesem Fall war es beispielsweise so, dass die Methode StoreBooking bei der Buchungstransaktion 1,06 Sekunden gedauert hat und bei der neuen Version dauerte dieselbe Methode dann plötzlich 12 Sekunden. Ich möchte hier direkt auch ergänzen, an dieser Stelle wäre es natürlich möglich, direkt auch in Visual Studio wieder zu springen und die entsprechenden Codestellen zu überarbeiten. Das zeigt auch hier, dass APM eine recht tiefe Thematik ist und dass sie recht weitreichend verwendet werden kann. Wir haben bis jetzt Themengebiete für Production Monitoring, Production verwendet. Ich möchte jetzt ein Beispiel machen, wo wir uns vielleicht mehr auf den Development-Aspekt fokussieren. Angenommen, wir arbeiten mit Visual Studio, Team Foundation Server, würden unseren Code programmieren, hätten Nightly Builds, die laufen würden und natürlich Test Cases, also Unit Tests, die abgearbeitet werden. In diesem Fall wäre es so, Build 17 war okay, Test Purchase, Test Search war insofern in Ordnung. Ich als Developer hätte jetzt eine kleine Änderung vorgenommen und nachdem ich das committed habe und der nächste Build durchgelaufen ist, festgestellt, ups, ich habe vermutlich was reingecheckt, was nicht in Ordnung war. Ich würde dann natürlich hingehen, das fachliche Problem oder funktionale Problem beheben, so dass nach Möglichkeit beim nächsten Build Test Purchase und Test Search beide wieder in Ordnung sind. Jetzt, es gibt eine Variante, die viel, viel weiter geht und vor allem in Kombination mit Application Performance Management. Wäre es nicht viel besser, wenn wir für diese einzelnen Unit-Tests in der Continuous Integration Umgebung jetzt mit APM auch noch die jeweiligen Ressourcenverbräuche und Antwortzeiten mitmessen würden. Beispiel, bei Test Purchase, bei Build 17, hatten wir einen Ressourcenverbrauch von 12 Windows Azure Ressourcen, keine Exceptions und CPU-Zeit von 120 Millisekunden. Ich hätte ja dann, wie im Prinzip vorhin beschrieben, einen kleinen Fehler eingebaut und jetzt hätte ich durch APM schon eine mehr Information. Und zwar, ich wüsste nicht nur, dass der Build nicht in Ordnung war, ich weiß auch direkt, dass es mit im Zusammenhang mit Exceptions steht, weil es plötzlich auch mehr Exceptions gibt, vor allem uncatched Exceptions innerhalb dieses Test Cases. Bei Build 19 hatte ich dieses Problem ja beispielsweise behoben. Jetzt mit APM hätte ich allerdings die Möglichkeit, da tiefer reinzusehen und würde nun feststellen, okay, ich habe zwar das fachliche oder funktionale Problem behoben, es gibt aber eine Reihe neue Probleme. Und zwar für denselben Testcase werden nun über 6-mal so viele Windows Azure Ressourcen benötigt und auch die CPU-Auslastung ist plötzlich 4-mal so hoch wie vorher. Hätte ich als Developer diese Information zum jetzigen Zeitpunkt, könnte ich das natürlich auch im Development-Prozess mit einfließen lassen und so beispielsweise auf dem nächsten Build sowohl die funktionalen fachlichen Anforderungen als auch die Ressourcen in einen grünen Rahmen bringen. Das nächste Beispiel, das ich mitgenommen habe, geht um Skalierbarkeit der Applikation in der Cloud. Wir sehen hier drei verschiedene Grafiken. Die erste Grafik entspricht im Prinzip die Antwortzeiten unserer Applikation in der Cloud. In der Mitte hätten wir das Transaktionsvolumen, das sich über die Zeit hinweg verändert. Und im unteren Bereich die Ressourcenauslastung unserer Cloud-Anwendung. Was hier auf einen Blick gut zu sehen ist, am Anfang hatten wir sehr stabile Antwortzeiten, das Transaktionsvolumen hat stetig zugenommen, Ressourcenverbrauch hat insofern auch zugenommen. Irgendwann erreichen wir auf diese Art und Weise natürlich den Punkt, wo wir nicht mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Das heißt, die CPU, die ist einfach auf 100%. In diesem Moment passieren natürlich zwei Dinge, die für uns sehr spannend sind, für den Endanwender vielleicht eher ärgerlich. Das heißt, die Antwortzeiten für die Enduser nehmen massiv zu und das Transaktionsvolumen nimmt markant ab. Das heißt, wenige Transaktionen und sehr hohe Antwortzeiten. Was hier in diesem Fall gemacht wurde, ist etwas, das mit Windows Azure in der Cloud sehr einfach gemacht werden kann. Wir können jetzt dynamisch zwei weitere CPU-Cores beispielsweise on the fly dazuschalten. Das wurde hier auch genau gemacht und das Ergebnis war super. Wir sehen, die hohe Last, also das hohe Transaktionsvolumen, konnte beibehalten werden, aber die Antwortzeiten konnten auf dasselbe Maß gesenkt werden, wie wir sie hatten zu Beginn des Szenarios. Worauf ich hier auch hinaus möchte, ist, dass hätten wir mit einer APM-Lösung dieses Monitoring aktiv betrieben und die Situation schon auf uns zukommen sehen, hätten wir auch das Zuschalten von diesen zwei CPU-Cores vorziehen können und somit verhindern können, dass unsere Endanwender überhaupt jemals etwas davon mitbekommen hätten. Okay, bevor wir nun zur Zusammenfassung kommen, möchte ich Ihnen gerne noch ein kleines Live-Beispiel zeigen. Und zwar, was wir hier sehen, ist der Dynatrace Client, also unser APM-Analysewerkzeug. Wir schauen uns gerade eine echte Session von einem unserer Kunden an. Der Kunde ist Time Cockpit, der Entwickler Software Architects. Software Architects ist mit uns am Microsoft Day heute vertreten. Im unteren Bereich des Screens sehen wir nun End-to-End Transactions. Das heißt, es gibt Transaktionen, die beginnen vom User, werden auch vom Browser effektiv ausgeführt. Browser verbindet sich mit dem Webserver bzw. dem IIS. Der IIS wiederum greift auf unsere .NET-Applikation zu, die in der Cloud läuft. Unsere Applikation wiederum verwendet Datenbank, also SQL, auch in der Cloud. Natürlich könnten wir hier bereits Detailinformationen analysieren, wie beispielsweise einen Drilldown machen auf die entsprechenden PurePaths. PurePaths in unserer Sprache bedeutet, das sind dann die jeweiligen Einzeltransaktionen, welche wir analysieren möchten. In diesem Fall ist es so, dass wir direkt mal einen Fehler analysieren könnten. Wir sehen hier, es gibt Instanzen, welche normal blau sind und es gibt Instanzen, die haben eine kleine rote Einfärbung. Eine rote Einfärbung bedeutet, es gab Fehler, die in dieser Anwendung aufgetreten sind. Ich könnte natürlich jetzt direkt hingehen und mir die Fehler anzeigen lassen. Ich sehe, ich hatte 7 Unhandled Inter-Tier Exceptions. Zu den Unhandled Inter-Tier Exceptions möchte ich sagen, das sind Exceptions, die aufgetreten sind in Transaktionen und nicht gecatcht wurden. Das heißt, alle diese Exceptions haben zum sofortigen Abbruch der Transaktion geführt. Ich werde mal eine davon selektieren und mir die Details anschauen und sehe, okay, das ist eine HTTP Unhandled Exception. Die ist offenbar im Zusammenhang aufgetreten mit der Messaging Communication. Das heißt, beim Schreiben in dieses Queue-System, ins Message-Queue-System, trat diese Exception auf. Wir könnten von dieser Exception nun beispielsweise einen weiteren Drilldown in die Transaktion selbst machen. Ich möchte das Beispiel allerdings gerne umdrehen. Und zwar, wir haben ein Dashboard gebaut, wo wir im oberen Bereich das Lastverhalten der Applikation aufzeigen. Im unteren Bereich ist zweigeteilt, linke Hälfte ist jeweils eine Instanz unserer Anwendung, die rechte Hälfte die andere Instanz. Wir sehen hier recht gut, die eine Instanz, die hatte im Prinzip überhaupt mit der Memory nie eine hohe Auslastung, die andere Instanz, da kam es dann schon zu, ich sage mal, fast schon übermäßiger Beanspruchung des Memories. Was wir hier machen können, ist beispielsweise genau diesen Timeframe selektieren. Und jetzt mache ich einen sogenannten Drilldown auf die Pure Paths, um diese Einzeltransaktionen im Einzelfall analysieren zu können. Was wir nun sehen, ist die Liste aller Transaktionen für den selektierten Zeitraum. Ich beginne mal ganz unten, selektiere die erstbeste Transaktion und sehe nun die durchlaufenden Codestellen für diese einzelne Transaktion. Wenn ich mich im Zeitfenster ein bisschen mehr nach hinten bewege, sehen wir auch die ganzen Transaktionen. Und auch einen speziellen Fall. Gut zu sehen, in dieser Liste sind die grünen Punkte. Grün bedeutet, die Transaktion war eigentlich in Ordnung. Das heißt, sie hatte keine unhandled exceptions drin, sie hatte keine ungültigen HTTP-Status-Codes drin und so weiter. Ich nehme mir hier mal die Transaktion, die erste Transaktion, die mit einem Fehler in Verbindung zu bringen ist. Das heißt, wenn wir uns die betrachten, sehen wir auf den ersten Blick die durchlaufenden Codestellen für diese Transaktion und sehen auch, es ist tatsächlich beim Send, bei der Verwendung des Message Brokers, zu einer Exception gekommen und könnten auch so die Exception im Detail analysieren. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass durch ein nicht korrektes Exception Handling innerhalb der Applikation ein Memory Leak entstanden ist, welches so wiederum zu einer unresponsive Applikation geführt hat. Man sieht das auch bei den Transaktionen recht gut. Die gelben Blöcke sind jeweils Runtime Suspensions. Das bedeutet, Garbage Collection hat stattgefunden, die komplette CLR ist stillgestanden und die Transaktionen wurden für diesen Zeitraum blockiert. Das wäre nicht passiert, wenn natürlich das Memory effizient genutzt worden wäre und entsprechend auch kein Memory Leak in der Applikation vorhanden wäre. Ich hoffe, dieses Beispiel hat ganz gut gezeigt, wie auch mit einfachen Mitteln Transaktionen in modernen APM-Tools analysiert werden können. Ich möchte nun gerne zur Zusammenfassung kommen. Und zwar, wir haben uns darüber unterhalten, dass wenn wir Application Performance Management betreiben und das auch in der Cloud machen möchten, wir gewissermaßen Verantwortung für einzelne Teile abgeben beziehungsweise Verantwortung für die für uns relevanten Teile behalten. Speziell für Infrastructure as a Service, Platform as a Service ist natürlich so, dass wir dort die Kompetenzen über die Applikation und Daten nach wie vor behalten. Eigentlich ist die Cloud für uns eine super Sache. Wie gesagt, führt das allerdings auch dazu, dass wir nur noch eine eingeschränkte Kontrolle über verschiedene Elemente haben. Das heißt, worauf ich hier hinaus möchte, ist, wir verlieren zwar in der Cloud gewisse Kontrolle über gewisse Elemente dieses Application Stacks, aber wenn wir eine Application Performance Management Lösung einsetzen, haben wir trotz allem immer noch die volle Transparenz end-to-end über all diese Schichten und können auch beurteilen, ob die Infrastruktur vielleicht einen positiven oder einen negativen Impact auf die Ausführung unserer Applikation im Endeffekt hat. Okay. An dieser Stelle würde ich Sie gerne bitten, falls offene Fragen da sind, diese nun zu stellen. Andernfalls möchte ich Sie gerne bitten, unsere Webpage www.compuware.com zu besuchen und auch unseren Blog. Unser Blog beinhaltet viele echte Use Cases und die Beispiele, die wir vorhin kurz durchgemacht haben, all diese Beispiele sind im APM-Blog auch drin, aber noch viel, viel detaillierter erklärt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Stand besuchen würden. Wir sind hier vertreten mit den Software Architects, das heißt, wir haben echte Beispiele mitgebracht und werden uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht die Zeit hätten, mit uns zusammen einige Beispiele im Detail anzuschauen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen weiteren guten Aufenthalt am Microsoft Day 2013.